Moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und heute zu Gast Yoshi, die schon länger dabei sind, kennen ihn. Yoshi, erstmal herzlichen Dank, dass du wieder dabei bist. Willkommen. Kannst natürlich auch gerade gleich nochmal zwei, drei Sätze zu dir sagen. Als erstes wollen wir natürlich aber auch nochmal der Familie vom Budde unsere Anteilnahme aussprechen. Gestern ja der Schock für alle Werderaner, urplötzlich verstorben. Weitere Informationen gibt es, glaube ich, bis heute irgendwie nicht. Und der war ja selber noch im Stadion. Du hast ihn da sogar indirekt dann sozusagen live gesehen, ne? Oder nicht indirekt, sondern direkt live gesehen. Also das war natürlich schon, als Ehrenspielführer, Rekordspieler schon eine krasse Nachricht. Vor allen Dingen auch Willy Lemke ja auch nicht ganz so lange her bis dato. Also alles nicht ganz so schön, aber trotz allem wollen wir natürlich jetzt auch über andere weitere Themen reden bei Werder. Genau, von daher möchte ich gerne mal zwei, drei Worte zu dir, dann nochmal zum Scoop und dann gehen wir mal ein bisschen in die Diskussion rein, wie wir jetzt aktuell stehen nach 6 Spieltagen, wie auch so das Gefühl von dir als Werder-Fan ist und so weiter und so fort.
Ja, moin Sepp, moin Scoop. Erstmal auch viel Kraft der Familie von Buddel. Hat mich und unseren Fanclub also wirklich auch schwer getroffen. Viele kannten ihn persönlich, die aus Bremen direkt kommen, ich nicht. Ich habe nur von Hören, Sagen und vom Weiter-Weg-Sehen gekannt. Echt schlimm. Also da echt viel Kraft der Familie, weil das auch wirklich plötzlich war. Ansonsten, ja genau, ich bin Yoshi, komme aus der Nähe von Bremen und der anderen verbotenen Stadt. Ich wohne ziemlich dazwischen, war ja auch schon öfter bei euch. Macht mir immer viel Spaß. Bin auch Besitzer einer Ostkurven-Stehdauerkarte. Also bin sehr oft im Stadion. Wenn nicht, gucke ich mir die Spiele alle selber an. Also bin auch schon sehr lange dabei, höre auch viel, bin auch ganz oft, wenn ich im Stadion fahre, öfters auch vorher in der Stadt ein bisschen unterwegs, um auch mal die Eindrücke da zu hören. Bin auch im großen Fanclub-Mitglied, der halb in Gnadenburg sitzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, da ist ja der Heimatverein von Keke Top. Also ich kenne sehr viele persönlich, den Vater kenne ich auch persönlich, die Fleischerei. Habe ihn selber auch schon dahinter gesehen und er ist... Das ein oder andere Mal ist auch schon auf Feiern gewesen, wo ich oder meine Kumpels waren bei uns in der Gegend hier, wo er noch bei Schalke war. Jetzt hat er es zum Glück ein bisschen nachgelassen. Das wäre auch nicht so gut. Man hört da schon ein paar Eindrücke und ja, vielen Dank für die Einladung. Macht immer wieder Spaß, hier zu sein und gebe ich weiter ans Scoop.
Ja, wunderbar. Moin, liebe User, moin, lieber Yoshi, moin, lieber Sepp. Ja, mit Buddha echt noch krass. Ne? Samstag selber im Stadion noch seinen Namen gerufen, ne? Als er aufs Feld gegangen ist. Und dann ist schon echt krass, wie Willy Lemke plötzlich und Dieter Budenski auch plötzlich. Das ist schon echt krass, wenn man darüber nachdenkt, wie schnell das Leben auf einmal vorbei sein kann. Ne? Und ich sag mal so 73, glaube ich, und 77 ist ja nicht gerade das Superalter. Deshalb der Familie auch viel, viel Kraft dafür, definitiv. Ja, und sonst, Yoshi, das sind ja Informationen mit Keke Top, dass er immer hinterm Berg gehalten ist, ja wunderbar jetzt. Das ist ja richtig cool zu wissen auf jeden Fall. Was da ist ja schon per Du mit Keke Top, mit unserem Torjäger, der Cottbus rausgehauen hat mit seinen 3 Toren. Ich hoffe, dass das in Paderborn auch macht. Ich bin live dabei, deshalb, wenn du ihn sehen solltest, sag mal, dass dein Kumpel Scoop dabei ist und dass er mal wieder 3 Tore nachlegen soll, ne, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube nicht mehr, dass im Moment jetzt hintere Fleischerei noch steht, hintere Theke.
Glaube ich gerade auch nicht, aber kann ja auch wirklich sein.
Ja, ist ein gutes Thema. Jetzt kann man natürlich fragen, war es dann nicht sogar, war er auf Schalke noch besser vielleicht, weil er immer auch etwas mal unterwegs war im Umland von Bremen. Ja? Also muss er das wieder einführen oder ist auch vielleicht zu wenig der eigenen Wurstsemmel ist alles natürlich spezifische Fragen, also die muss man mitnehmen dann zu euch in euren Fanclub oder wenn du ihn dann so triffst. Wäre natürlich auch mal immer sehr interessant. Sicherlich noch ein Mann für die Zukunft, gerade eben, muss man sagen, hat uns, du hast gerade gesagt, Scoop, Cottbus prima. Danach sieht man aber schon, zumindest aus meiner Perspektive, Bundesliga tempomäßig, ist das noch ein Stockwerk zu hoch aktuell. Auch wenn ich ihn leer loben musste bei dem 4:3-Erfolg im Hoffenheim, wie er schön den Ball gehalten hat an der Außenlinie in den letzten 5 Minuten. Aber ansonsten, deswegen denkt man eine Frage nochmal, Yoshi, wie siehst du da die Entwicklung von ihm? War ja natürlich ein interessanter Kauf, sagen wir es mal so, weil er auch in der zweiten Liga nur, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 15 echte Spiele gemacht hat, ja, und vielleicht ein paar Mal eingewechselt wurde, also auf 30 Einsätze kam, ohne jetzt nachzugucken. Mal ein kleines Statement jetzt zu ihm.
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr es auch schon angesprochen hattet, es hat ja einen Grund, wieso er gekommen ist. Also erstmal Natürlich hat man von hier aus Kontakte nach Bremen, die hatte er so auch. Sein Vater hat ihn ja damals darum gebeten, dass er bitte in diese Richtung kommen soll, weil da eine Familie auch ein Todesfall vorlag und der Vater besucht jedes Spiel, hat auch jedes Spiel auf Schalke, wo er auf Schalke gespielt hat, jedes Auswärtsspiel, Heimspiel besucht. Daher hat er ihn gebeten, in unsere Richtung zu kommen, weil durch den Todesfall hat der Vater noch mehr zu tun gehabt zu Hause und hätte das auch nicht mehr leisten können. Keke Top ist uns mal nachgekommen. Die Entwicklung von ihm, was ich ein bisschen spannend fand von ihm, dass er dann gesagt hat nach 2-3 Spielen, ja, dass die Bundesliga doch stärker ist, als er gedacht hat. Da dachte ich so, wenn du auf einmal gegen Bayern München spielst, was erwartest du denn, was da für ein Verteidiger kommt? Wenn da so ein Upamecano kommt, ein Tier wie ein Bulle und dann, also ich hätte es erwartet an seiner Stelle, das hat mich ein bisschen fasziniert, dass er das so gesagt hat. Die Entwicklung stockt ein bisschen, aber wenn ich jetzt auch gerade mal gucke, natürlich hat das erste Spiel natürlich im Pokal, Weltklasse, hat er echt gut gemacht, 1-1, genau das, was wir brauchen. Natürlich kommst du gegen Cottbus natürlich auch einfacher durch als gegen Bundesligisten, aber da muss man sagen, 1-1 Spieler, die auf den Torwart alleine zugehen und dann das Tor schießen, haben wir zu wenig. Natürlich in der Bundesliga hält der den Ball ab und zu lange, trifft noch falsche Entscheidungen. Die Entwicklung wird er machen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Freue mich, dass wir ihn haben, aber man muss auch eine Sache bei ihm einbeziehen, wie zum Beispiel gegen Freiburg. Es läuft die ganze Zeit nichts in Offensive, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute. Also wenn man die 90 Minuten nimmt, lief wirklich gar nichts. In der Nachspielzeit ging es dann ja ein bisschen. Und dann sehe ich aber hier nebenbei, dass er in der 86. Minute jetzt eingewechselt wird. Also verstehe ich nicht, dass Ole Werner wieder ein altes Muster zurückgefallen, so spät zu wechseln. Du hattest keinen Zugriff aufs Spiel in der ersten Halbzeit, was ich da gesehen habe. Freiburg nur am Drücken, laufen tust du dann auch nicht. Das ist ein ganz anderes Thema, noch viel schlimmeres Thema eigentlich. Und dann, ja, unser allbekanntes Thema, Marvin Ducksch vorne, der auch gar nichts gemacht hat, da kommen wir später noch zu. Aber ich finde, er müsste auch mal mehr Spielzeit kriegen. Gerade in so einem Spielen, wo willst du ihn denn sonst einwechseln? In Hoffenheim hat das gut gemacht. Die letzten Minuten hat er, glaube ich, die letzten 4 Minuten alleine von der Uhr genommen. Ja, also ist schwierig für ihn. Ich glaube, jedes Training hilft ihm auch. Und er muss da jetzt halt dranbleiben. Ne? Aber wie du auch schon gesagt hast, sofort, die Soforthilfe wäre es nicht. Aber man muss ihn da mal reinschmeißen. Und ich hätte ihn auch gerne mal allein von Anfang an vorne gesehen. Vielleicht ergibt sich das Spiel noch. Vielleicht kommt er dann ja wieder gegen Paderborn ist genauso ein richtiges Spiel für ihn eigentlich, wo er dann mal von Anfang an starten kann für Marvin Ducksch. Aber mal sehen, was bis dahin passiert ist.
Aber selbst sehr interessant, kannst du dich noch an meine These erinnern mit Keke Top, dass ich gesagt habe, ich hätte ihn noch ein Jahr in Schalke gelassen und dann ablösefrei nach Bremen. Aber wenn du natürlich die familiären Hintergründe hörst, ist natürlich selbstverständlich, dass er dieses Jahr gekommen ist. Ne? Wenn man diese Hintergründe nicht hat, dann kann man natürlich auch so argumentieren, wie ich argumentiert habe. Aber so ist natürlich klar, dass er jetzt sofort nach Bremen gekommen ist, ne? Logischerweise.
Ja, und das passt halt sehr gut hier. Ich habe nämlich noch ein anderes Thema für euch. Marktwert-Update gab es ja, glaube ich, Mittwoch. Transfermarkt ist ja auch mal ganz spannend, dass wir so ein bisschen auch diese allgemeinen Themen machen. Keke Top da schon mit plus 1 Million, jetzt Marktwert 4 Millionen, ist also auch nochmal gestiegen. Denke ich mal auch erstmal so aus meiner Sicht gut oder akzeptabel, dass er nochmal 1 Million mehr bekommen hat, wenn er vorher bei 3 stand, wegen der Cottbus-Geschichten, wegen der Bundesliga-Minuten, die er hat. Ich will aber mit euch gerade dann auch mal den Switch machen und gebe euch mal ein paar Namen. Was den Marktwertgewinner so angeht, haben wir einmal Romano, der ist jetzt der teuerste im Kader, der hat jetzt plus 3 Millionen bekommen, Marktwert 13 Millionen. Jens Day nach seinem Husarenritt mit 3 Toren hat er leider das Pulver verschossen, wie der Paul ja netterweise angemerkt hat in den Kommentaren. 1,5 Millionen mehr auf 9 Millionen. Und auch Felix Sagut zum Beispiel 2 Millionen mehr auf 6 Millionen. Nehmen wir mal die 3 und dann wollen wir, denke ich, mal ein Statement auch vom Yoshi hören, wie du so, es ist ja nur ein Anpieksen, aber generell, wie du jetzt die 3 Spieler siehst in der Entwicklung, auch jetzt gerade seit Anfang der Saison.
Ja, also fangen wir mit Romano an, dass der unser wertvollster Spieler ist. Ja, also spätestens nach der Verletzung von Jinma war mir das klar, dass es so kommt. Bei ihm, ich mag ihn und er spielt auch auf der richtigen Position meiner Achtung nach und er ist ein Wühler, er ist ein Kämpfer. Bei ihm fehlt mir der letzte Peak. Der letzte Peak, dass er ein richtig guter Spieler wird. Der fehlt mir bei ihm. Und so ein Spiel wie gegen Freiburg, da erwarte ich jetzt schon, also er ist jetzt auch schon lange bei uns, ist jetzt unser wertvollster Spieler. Da erwarte ich auch mal, dass er einfach den Ball nimmt und dann versucht, da durchzudribbeln. Also wirklich mal was zeigt, kämpfen kann er. Aber er ist halt auch wieder auch kein typischer Zehner, den wir uns immer wünschen, der unser Ballverteiler sein wird. Also bei Romano, ich mag ihn, der spielt auch oft richtig gut, aber da fehlt mir der letzte Peak bei ihm, der letzte Durchbruch irgendwie. Wenn er den natürlich hat, dann steigert sich der Marktwert nochmal 8 Millionen und dann ist auch bald weg. Aber ist ein Win-Win-Geschäft, also kann er ruhig machen, meinetwegen. Wirklich ein guter Spieler, die Entwicklung ist auch positiv zu sehen, aber der letzte Peak fehlt mir halt bei ihm noch, weil man von ihm noch wirklich mehr erwarten kann, weil Potenzial hat er. Agu, schwierig. Also die Entwicklung von ihm, es tut ihm gut, dass er spielt jetzt, fast immer. Er ist ja auch schnell, er ist auf Dauer gesehen, der wird beim Marktwert bleiben. Ich denke auch mal, dass vielleicht sogar, wenn das blöd für ihn läuft, Weiser wieder auf die andere Seite, seine Seite geht und er den Platz sogar vielleicht verliert. Weil ich finde zum Beispiel, Köhn macht das relativ gut. Da haben wir da aber bei Köhn haben wir zum Beispiel das nächste Thema, dass wir da erstes Geld im Moment auch noch nicht wert. Also was wir für ihn bezahlen müssten nächstes Jahr, ist er nicht wert. Noch nicht, hat uns noch nicht gezeigt. Kämpft aber, hat natürlich auch ein schönes Tor in Mainz geschossen. Sind beide von der Art her, Köhn und Agu, relativ ähnlich, aber wir sprechen jetzt eher über Agu, also der macht eine positive Entwicklung mit. Mal sehen, ob er, wenn er jetzt wirklich durchspielen sollte die Saison, dann erwarte ich von ihm aber auch um einiges mehr, denn, weil dann hat er seine, sagen wir, er ist lang genug bei Werder, hat die Einsatzzeit noch nie so richtig konstant bekommen, die kriegt er im Moment. Dann erwarte ich auch wirklich eine Steigerung von ihm, schnell genug ist er dafür. Muss halt noch torgefährlicher werden, hat man natürlich wieder gerade gegen Freiburg gesehen, Riesenchance, die muss er machen. Da muss er sich halt noch weiterentwickeln. Ja, denn Stay, ja, unser Torlos Stay trifft auf einmal dreimal, also faszinierend. Skop und ich haben öfter uns über ihn aufgeregt, dass er das Tor nicht trifft. Ja, ich befürchte leider auch, dass er das Pulver verschossen hat. Also die drei Tore hat er auch echt gut gemacht, muss man wirklich sagen. Aber da frage ich mich, wieso nicht immer so gegen Freiburg? Gut, da war das Spiel von der ganzen Mannschaft schlecht und da gab es so keine Großchancen. Bei Stay müssen wir halt abwarten. Erinnere mich immer ein bisschen an Delaney. Delaney war natürlich noch ein bisschen torgefährlicher insgesamt. Aber ich glaube, er kann die gleiche Entwicklung nehmen, die wir auch mit Delaney hatten. Wenn er jetzt, ich sag mal, den Wind aus den drei Toren mitnimmt. Jetzt war natürlich das Problem, dass Lien auch noch verletzt war. Alvero war mit auf dem Feld, war nicht eingespielt. Alvero war zum Beispiel auch, ja, muss man wirklich sagen, sehr schlecht. Also das war ja überhaupt nichts, was er gebracht hat. Und welchen Namen hattest du noch, Sepp?
Nee, ja, wir hatten eigentlich nur die drei und ich will jetzt direkt mal reingrätschen, weil es mir auch dann deine Meinung interessiert. Du hast gerade gesagt, Romano, da fehlt dir noch was. Für mich fehlt zum Beispiel, dass er mal aufs Tor schießen kann aus 20 Metern. Also wenn wir jetzt, du hast ja gerade gesagt, dieser klassische Spielmacher, wenn ihr euch wieder erinnert, viel Nostalgie bei Werder Bremen natürlich, Diego, wie der Tor gemacht hat, Özil von mir aus, Andy Herzog, die konnten ja auch alle mal aufs Tor schießen. Also unser spannendes Thema, Skup, du erinnerst dich daran, ne? PK-Aussage von Ole Werner, ja, wir schießen da nicht so weit aufs Tor von außerhalb des 16ers. Und ich kann das jetzt mal, oder ich gehe das jetzt mal weiter durch. Stay auch so ein Typ Richtung Torgefährlichkeit, klammern wir mal diese drei Tore aus. Und Agu auch so. Fehlt es nicht auch immer wieder der Mannschaft insgesamt an Spielern, die, ich sag jetzt mal, eine gewisse Torgefahr ausüben, Schrägstrich, die auch aus 20 Metern mal aufs Tor schießen können?
Ja, also auf jeden Fall. Das ist ja das absolute Großproblem. Und Skop hat es ja richtig erkannt im Stadion. Ich war gegen Dortmund im Stadion, das ist die echt pure Enttäuschung, was sie da teilweise spielen. Sie wollen, erstmal hast du es richtig gesagt, die schießen von außerhalb nicht. Ich hoffe ja, dass die das können. Also sollte jeder Bundesliga-Profi können. Und dann wollen die das unbedingt auf Teufel komm raus, klein, klein durchspielen, was zum Beispiel in Freiburg auch gar nicht geklappt hat. Und dann schießen die immer noch nicht rauf. Also da würde ich als Trainer muss auch mal reagieren und sagen, ey Leute, das klappt so nicht. Zieht doch mal ab. Bei Romano zum Beispiel, ist genau ein Ticken, was ihm fehlt. Als Zehner oder als verkappter Zehner musst du deine gewissen Tore schießen. Das musst du einfach können. Das wird auch vom Mittelfeldspieler erwartet. Und was ich aber gerne zum Beispiel sehen würde, wir haben jetzt Marvin Ducksch, wo alle sagen, oder ich sag mal, die mit ihm mit halten, sagen ja, ja, der bringt immer seine Tore und seine Scorer. So, der bringt der im Moment auch nicht. Und wenn man mal vergleicht, was der an Freistöße schießt, was der an Standards insgesamt schießt und so wenig da rauskommt, würde ich zum Beispiel mal einen Romano Schmid gerne bei den Freistößen sehen aus 18 Metern, aus 22 Metern. Einfach mal sehen, ob er das kann und vielleicht lernt er dann ja mal das Tore schießen. Aber insgesamt, Sepp, hast du völlig recht, wir sind viel zu torengefährlich. Auch es kann nicht immer nur vorne der, selbst wenn Duxi Tore macht, sind es immer noch zu wenig. Wir müssen von links, von rechts, von, wir haben da zwei Zehner mit Weiser, die müssen alle torgefährlicher werden, das ist so. Und ich weiß noch nicht, woran es liegt, dass es wirklich so, so schlecht ist im Moment.
Ja, freut mich schon mal, Joschi, dass du die gleiche Meinung hast wie ich über Marvin Ducksch. Wir können da so einen Anti-Fan-Club auf jeden Fall mal aufmachen, definitiv. Weil jetzt, Scherz beiseite, der Freistoß gegen Freiburg, wieder, glaube ich, 22 Meter zentral vor das Tor und der schießt wieder eine Mauer. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ne? Also wie gesagt, ganz, ganz ehrlich. Und zum Schluss, die Ecken hat der Demann geschossen und die waren wenigstens gefährlich. Die Ecken, die der Ducksch vorher geschossen hat, die waren gar nicht gefährlich. Aber Demann, seine Ecken waren dann gefährlich. Deshalb, wir machen mal einen Anti Marvin Ducksch Fanclub auf. Jetzt zu den drei Spielern, Sepp, will ich natürlich auch noch was sagen. Also Agu, gut, seine Sache gut gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Köln das erste Mal live im Stadion gesehen. Ja, in Hoffenheim, in Mainz, Entschuldigung, macht er ein Sahnetor, aber wie gesagt, zweite Halbzeit gegen Freiburg habe ich den gar nicht gesehen. Ich glaube, der hat gefühlt drei Ballkontakte gehabt oder so, da war gar nichts. Da kann der Agu auch ganz locker wieder nach links wechseln, weil da macht der Agu mir den besseren Eindruck. Jens Day, habe ich die Hoffnung, wie Joschi sagte, so ein Delaney-Verschnitt, weil er wurde jetzt auch eingeladen zur dänischen Nationalmannschaft, was er sich total verdient hat und das kann ja auch nochmal Schub geben. Also da habe ich schon die Hoffnung, dass der, ich weiß natürlich jetzt nicht für wie viele Millionen, aber dass der uns Ende der Saison ein bisschen Kohle bringen wird. Und Stay Agu, wen hattest du noch?
Romano,
definitiv der beste Spieler, den wir zurzeit haben. Aber wie Joschi auch schon gesagt hat, kann ich auch nur seine Worte wiederholen, ein bisschen fehlt ihm noch zum richtig guten Spieler. Aber dann ist auch klar, wird er diese Saison zum richtig guten Spieler, ist er Ende der Saison weg. Deshalb, was wollen wir als Werder? Wir wollen Gewinn machen, wir wollen Profit rausschlagen. Also lass ihn den guten Spieler werden, lass ihn ein paar Scorer machen, lass ihn ein paar Tore schießen. Weil was mir am Romano einfach nur total gefällt, ist sein Einsatzwille, ne? Der leider gegen Freiburg auch nicht da war. Da muss man ja leider Klammer auf, Klammer zu sagen. Aber sonst, also der macht ja zwei Kämpfe gegen zwei Meter groß und gewinnt die sogar noch. Und das ist ja überragend bei ihm. Der Wille, nochmal Klammer auf, Freiburg, Klammer zu, da nicht. Aber sonst ist der Wille überragend. Und das ist für mich auch, er ist zu Recht auch letzte Saison Spieler der Saison geworden. Und nochmal kurz ein Nebenkriegsschauplatz, nicht Marvin Ducksch. Sepp, jetzt mach du weiter.
Genau, bei Marvin Ducksch muss man natürlich sagen, das liegt wirklich daran, dass er so viele Freistöße schießt, weil du hast die Szene mit Freiburg erwähnt und ich glaube, jeder, der die ganzen Spiele geguckt hat, dachte sich, hä, das hast du schon mal gesehen, das Thema, aber es liegt halt daran, dass er im Endeffekt 95% aller Freistöße schießt und dann kommt natürlich das auch öfters mal vor, dass man dann den dritten Mann in der Mauer anschießt.
Ja, aber nochmal, Sepp, da muss ich dir sofort ins Wort fallen, aber warum schießt er 95% der Freistöße? Schon alleine, wir alle drei haben selber Fußball gespielt. Der Joschi hat Fußball, der Sepp, ich habe Fußball gespielt. Wenn ich doch sehe, dass mein Kamerad aus den letzten 5 Spielen bei diesem Freistoß 95% in die Mauer schießt, dann nehme ich mir doch den Ball und sage, pass mal auf, jetzt gehst du mal außen vor, jetzt schieße ich mal hier. Und aber das finde ich auch das Schlimme. Entschuldigung, dass keiner sich in Anführungsstrichen traut, den Marvin Ducksch den Ball wegzunehmen. Das finde ich ja schon
alleine schlimm. Ich glaube, guck mal, damals mit dem Niklas Schmidt gab es ja noch immer diese Freistoß-Competition. Ich wollte es ja wenigstens bei YouTube oder was auch immer, Twitter und Insta und sowas sehen. Ich glaube, das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja auch das Hauptproblem für mich. Also der hat es ja gesagt, wir schießen PK von Ole Werner, wir schießen da nicht großartig drauf. Ehrlicherweise glaube ich, dass da keiner aus 25 Metern oder 20 Metern Freistoße trainiert oder schießen kann von den Spielern. Also es klingt jetzt krass, ne? Wir reden ja über Bundesliga, aber das kann ja nicht sein, dass es so ist. Wir haben ja schon seit... Das haben wir eigentlich damals in der Zweitligasaison schon diskutiert, weil wir gedacht haben, hey, wir haben ja einen Stürmer gekauft, warum schießt er die ganzen Eckbälle? Ja.
Ja, ja.
Also welcher Stürmer schießt Eckbälle? Können wir ja durchgehen. Ja. Lewandowski schießt Eckbälle oder was macht er? Naja, also ich meine, Marvin Ducksch ist ja auch, also ist ja ist ja auch ein relativ großer Spieler, in Anführungsstrichen. Ne? Ich meine, gut, Messi war, ist ja auch von mir aus ein mehr oder weniger Stürmer immer gewesen. Der hat sich, glaube ich, auch viele Ecken geschossen, mag es so sein. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Das ist ja auch nicht so, der ist, glaube ich, bestimmt 1,87 oder so groß. Also theoretisch wäre das ja auch eine gewisse Gefahr, wenn man das Kopfballpendel noch hätte.
Aber ja, ich war eher genau. Das ist ja das Problem bei ihm. Der schießt ja die Ecken, weil er selber nicht zum Kopfball geht. Das ist, und das als Stürmer. Das kann man doch gar keinem anderen Bundesligisten erzählen. Das hätte man mal Christian Streich erzählen sollen in Freiburg. So, ich kaufe jetzt einen Stürmer, der, auch wenn er größer ist, auch der kann 30 Zentimeter größer sein, der nicht zum Kopfball geht. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das habe ich noch nie gehört bei irgendeinem Bundesliga-Stürmer. Der das verweigert, der verweigert das ja. Das ist ja wirklich permanente Verweigerung, wenn er einen Gegenspieler hat, hochzugehen. Also das ist ganz schlimm. Und das mit der Freistöße, ja. Das, also Dortmund war ja das Gleiche, wo die rote Karte war. 22 Meter. Perfekt. Ich habe gleich in Ostkorb gesagt, Leute, wir brauchen uns gar nicht nervös werden, der schießt in eine Mauer. Was macht der? Schießt in eine Mauer.
Joschi, ich höre schon wieder die Marvin Ducksch-Fans, die sagen, wer hat denn mit dem Kopf die Vorarbeiter zu Agusa eine Chance gegeben? Ne? Das, die höre ich schon wieder. Ne? Aber da musste er nicht hochspringen. Da musste er nicht hochspringen. Da stand er auf dem Boden und musste nur so machen. Da musste er nicht hochspringen. Nein, ich bin doch total bei dir, Joschi. Ich bin hundertprozentig bei dir. Also der geht nie zum Kopf, der duckt sich immer. Aber jetzt kommen wieder die Marvin Ducksch-Fans. Deshalb will ich nochmal sagen, die sagen, warum die Vorlage zu der Riesenchance von Agu hat und Marvin Ducksch gegeben? Weil er dann einmal zum Kopf war gegangen ist. Deshalb, da scheiden sich die Geister an dem Mann. Und viele haben immer argumentiert mit dem Scorer. Aber zum Glück sind die Argumente in dieser Saison auch erledigt. Ich weiß gar nicht, ob er schon einen einzigen Scorer hat. Ich glaube, der hat einen Elfmeter verwandelt, ne? Aber sonst, glaube ich, hat er nicht mehr viel Scorer. Und deshalb müssen diese Jungs jetzt auch zum Glück mal den Ball flach halten.
Zwei Scorer. Und aber es ist halt die generelle Frage, unabhängig jetzt mal vom Duxch mal ein bisschen weg, warum gibt es keinen, der sonst das schießen kann? Also warum gibt es niemanden, der einen Freistoß schießen kann? Du brauchst den ja auch als Variante. Ich meine, auch aus der Halbposition hast du doch lieber mal einmal einen Rechtsfuß, einmal einen Linksfuß, ja? Dazu mal variieren. Bisher habe ich jetzt in der ganzen Zeit, seit wir das hier mit Ole Werner betreiben, habe ich noch nie das irgendwie verstanden, warum es da keine Varianten gibt. Ihr wisst das selber, auch im ganz oberen Bereich dann, wenn es vielleicht um die letzten 2-3% Halbfinale, Endspiel geht, teilweise sind es nur die Standards, die das entscheiden. Ja? Müssen wir jetzt nicht alles durchgehen, aber bestes Beispiel war ja von ganz früher schon Otto Rehhagel mit Griechenland. Die haben sehr viele Tore geschossen, aber auch sozusagen Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Ne? Also, Werder Bremen, ich verstehe es nicht, warum man da auch kein. Also, wir sind wieder beim selben Thema, dann bist du, Joschi, sofort wieder dran. Für mich Kaderplanung, ich runde das mal kurz ab, Joschi. Wir haben jetzt da zum Beispiel mit Köhn und Agu gespielt. Agu schon immer mit der Schnellste von uns, Köhn mittlerweile teilweise noch schneller bei den 2-3 Spielen, wo er dabei war. Also, richtig schnelle Leute. So, das heißt, die können auch nach vorne richtig Tempo machen. Finde ich ja grundsätzlich mal nicht so schlecht. Wir wollen ja eh offensiv spielen. Nur dann ist halt wieder die Frage an dich, Joschi. Wer zum Teufel geht denn, also wer ist denn da? Haben wir wieder dasselbe Thema. Wo ist unser Mittelstürmer für die Flanken, für hohe Bälle? Oder wo sind unsere nachrückenden Offensivspieler aus dem Mittelfeld, die aus 20 Metern, wenn der Ball nach hinten gelegt wird, aufs Tor schießen können? Fragezeichen.
Ja, also erstmal das Thema mit der Freistöße, da hast du völlig recht. Du musst doch auch variieren können von links und rechts. Du willst doch einen haben, ich sag mal, wenn du von der einen Seite kommst, dann soll der doch mit langem Fuß auch mal einen schlagen können, der, wenn keiner hingehen würde, auch mal hinten einschlägt. Da musst du halt variantenreich sein. Das kannst du von beiden Seiten nicht, wenn du nur einen Fuß hast. Und er hat ja nur einen Stärker, wo er mit schießt. Also du musst da variantenreich sein, was mir gegen Dortmund natürlich auch sofort aufgefallen ist. Und das sieht man auch sehr gut im Stadion. Duxch ist sofort am Ball. Das ist der einzige Sprint, den er richtig antritt. Der rennt zum Ball, holt sich den und da geht auch, das war gar keiner mehr hinzugehen. Das sieht man ab und zu im Fernsehen gar nicht. Der holt sich sofort den Ball. Da zieht er wirklich einen Sprint an und nimmt sich den Ball und da traut sich auch gar keiner hinzugehen. Und das ist auch so ein Ding von Romano. Da warte ich irgendwann mal, ey, Junge, gib mir den Ball, ich schieße den jetzt. So, passiert nicht. Also, das ist auch so ein Ding, frage ich mich, da muss als Trainer auch mal, aber da reden wir ja schon lange von, da muss als Trainer doch mal was machen. Also so geht es ja nicht weiter. Und wie du sagst,
Kurzer Einwand noch, oder nicht Einwand, nochmal ein Thema dazu. Sorry. Ich finde ja auch, man könnte das ja auch abwechseln. Zum Beispiel muss ja auch sagen, Lux hat sich da sehr gut entwickelt, zum Beispiel bei Elfmetern. Finde ich so ein prima Elfmeterschütze. Jetzt kann wieder auch einer was ausgraben. Ja, der hat den einen oder so verschossen, aber der hat, glaube ich, die letzten 6, 7 sicher verwandelt. Also das finde ich schon ziemlich gut. Und so könnte man das ja auch gut aufteilen, ja? Dass man sagt, klar, Lux, erster Elfmeterschütze, da kommt es ja auch schon auf Scorerpunkte, ja? Wenn wir das Thema wieder ausmachen. Der hat, glaube ich, letzte Saison 6 Elfmeter geschossen oder so oder 6 Scorerpunkte. Und dann, aber wie gesagt, Ole Werner, man versteht es halt nicht, dass da keine, oder wie ihr gesagt habt, Romano muss sich halt auch den Bild, oder Weiser, der hat doch auch eigentlich eine extrem gute Technik sowieso, der müsste doch auch sowas können.
Ja, ja, auf jeden Fall, also Weiser würde ich auch erwarten. Und gerade er, also bei Romano, ja, das halt wirklich, wie ich sage, das ist halt das Thema, dass ihm das zum Topspieler halt fehlt, weil er sich selber in der Mannschaft, glaube ich, nicht so groß macht und, ich sag mal, mitschwimmt und nie selber den Ball fordern würde, wie zum Beispiel, gutes Beispiel, Weiser, genau. Also der sagt ja sonst auch immer, was er denkt, und der kann sich doch so einen Ball schnappen. Der muss doch den Ball darauf zimmern können. Die Schusstechnik geht doch eigentlich von ihm. Also das kann auf jeden Fall besser, jeder kann in der Mauer schießen. Das kann jeder, nicht schlechter auf jeden Fall. Hundertprozentig, wie du sagst. Der Duxch, Elfmeter, wirklich gut, macht er. Man kann auch mal einen verschießen. Ich habe selber im Elfmeter geschossen. Da geht mal einer daneben oder hält, alles gut. Das macht er wirklich gut. Guck mal, man kann ihn ja auch loben, wenn er das verdient hat. Das ist ja so. Wie Skup auch immer sagt, wir kritisieren nur die Leistung, nicht den Menschen. Und wenn er in Ecken schießen will, ja, dann soll er die Ecken meinetwegen schießen, weil er nicht zum Kopfball geht. Aber dann soll er wenigstens die Freischüsse nachlassen. Aber das macht er ja auch nicht. Und wie du gesagt hast, jetzt das Offensivspiel, das wir da aufziehen, also gegen Dortmund auch, das ist ja, wir haben uns früher immer Schnelligkeit gewünscht. Jetzt haben wir links und rechts ziemlich schnelle Leute, wobei ich auch sagen muss, man sieht es ja immer Statistiken, dass Agu und Köln super schnell sind, dass sie da jetzt mit der Schnelligkeit sind die mit Sicherheit schneller als ihr direkter Gegenspieler. Dafür machen die da viel zu wenig draus, find ich zum Beispiel. Jinma, da haben wir uns einen gewünscht. Schlimm, dass wir jetzt schon auf Jinma immer bauen müssen, auf so einen noch jungen Spieler. Aber wir sind ja wirklich hoffnungslos ohne ihn da vorne. Das ist ja, wir brauchen ihn, weil er die letzte Linie bearbeiten kann und er nutzt seine Schnelligkeit wenigstens aus. Also er, das hat er halt wirklich als Stürmer anscheinend in der Jugend gelernt, wie man den seinen Gegenspieler auch lockt und der mit der Geschwindigkeit, die er hat, vorbeizieht. Das müsste Agu auch schon besser können. Dafür, dass er so schnell ist, ist er da zu torungefährlich für. Also wir nutzen das auch nicht aus. Also ich weiß ja nicht, wir spielen ja auch zum Beispiel, gutes Beispiel fand ich immer, Weiser letzte Saison, war ja rechts, ist ja rechts immer sehr offensiv, das weiß auch jeder. Wir haben auch immer gleich gespielt. Was hat Heidenheim getan? So, die haben uns immer diagonal mit langen Bällen angegriffen, weil die schnelle Leute hinter ihnen hatten. So, das können wir da auch mal machen. Wir versuchen das klein rauszuspielen. Man kann auch mal so einen Diagonalball, aber da kommt es wahrscheinlich wieder, dass wir nicht weiter als 25 Meter schießen können. Aber damit, die langen Bälle sollen nicht zu Duxch, weil das bringt eh nichts. Die sollen diagonal geschlagen werden. Das lernt man in jeder Kreisliga, sagt man, schlagt die Bälle nicht gerade nach vorne, spielt die diagonal durch. So, aber ja, da fehlt es mir. Wie du sagst, da fehlt es überall dran. An der Torgefährlichkeit, die machen zu wenig ihre Geschwindigkeit. Jetzt haben wir endlich mal schnelle Leute, die wir haben wollen. Aber da muss dann auch mal ein Ball gespielt werden. Und ja, ich weiß nicht. Und Jinma, wir haben die Hoffnung, dass er bald wieder da ist, vielleicht nach der Länderspielpause. Aber wir wissen auch, dass er zum Beispiel nach der Verletzung letztes Mal eine ganze Zeit gebraucht hat, bis er wieder da war, wo er war. Und wenn das wieder so kommen sollte, dann ahne ich aber Böses. Also
zwei Rückfragen noch an dich. Einmal will ich nochmal wissen, weil du es so schön gesagt hast, wir brauchen schon Jinma. Ihr müsst euch nochmal überlegen, der kam ja quasi als Zufallsprodukt zu uns letzte Saison, ist dann durchgestartet. Wer hat es schon mal angesprochen? Aus meiner Sicht ist das aber leider bei ihm auch so ein Thema Verletzungsanfälligkeit. Könnte, wenn er jetzt nicht mal eine ganze Saison mit 30 Spielen hat, auf Dauer so ein Problem sein. Ich habe ja immer Gnabry oder so genannt oder sozusagen, nee, die sind auch, ne, richtig gute Spieler, auch sehr schnell, aber dann auch teilweise jahrelang verletzt. Und was ich jetzt nochmal sagen wollte, Kaderplanung, was machst du jetzt mit der Struktur? Du musst jetzt Weiser nach vorne tun. Ja, jetzt kannst du wieder das Hoffenheim-Spiel nehmen, alles gut, alles schön, aber in der Rolle ist er jetzt für mich auch nicht gerade optimal, wie jetzt gegen Freiburg. Und das heißt ja aber eigentlich, dein Stürmer, den du geholt hast, Keke Top, noch nicht dafür bereit. Dein anderen Stürmer, Grüll, auch nicht dafür bereit. Du machst quasi, du vertauschst dann die Position und schiebst Weiser dahin, wo er sonst auch gar nicht gespielt hat. Ja? Hättest jetzt die letzten Saisons, hätte der immer im Sturm, in Anführungsstrichen, oder im offensiven Mittelfeld immer ausgeholfen. Kann man es ja noch verstehen, aber zeigt für mich eigentlich Thema Sturm und Kaderplanung nicht vorhanden, weil wenn Justin fehlt oder sag mal Dux und Justin fehlt, wer spielt denn dann?
Ja, sehr gute Frage, weil das ist ja, also Kaderplanung, ich weiß ja nicht, was die, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, ein Ex-Nationalspieler von Österreich, ich weiß gar nicht, wer von den Jungs, hat er gerade gesagt, er erwartet noch sehr viel von Gröll und wir können uns freuen, dass wir ihn haben. Problem ist, Ole Werner hat gar keine Verwendung direkt für ihn. Der wird mal am Ende reingeschmissen, weil wir, ja, weil wir keinen anderen Offensiven mehr haben. Hat man jetzt auch gesehen, ich glaube, dann ist er gekommen, ich gucke mal, ja, 79. für Agu. Dafür ist er aber zu offensiv Gröll eigentlich. Also eigentlich der ist er ja kein Spieler für Agu, der ist eigentlich Spieler für vorne. Wie du gesagt hast, wieso haben wir Weiser denn auf die 10 gezogen? Weil wir gesagt haben, nach dem Bayern-Spiel in der zweiten Halbzeit, wo er alles schon ja, kurz, die, weil eine Viertelstunde gut war beim Bayern-Spiel, wo Weiser denn da auf die 10 gegangen ist, glaube ich. Daher kam das ganze Thema ja. Ich fand ihn auf der Seite auch besser, aber dann fehlt wieder, und Weiser hat jetzt auf die 10 auch noch nichts gebracht. Und wenn man das Hoffenheim-Spiel sieht, wir haben zwar gewonnen, alle schreien am Ende Juhu, aber wer das Spiel mal selber gesehen hat, der hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Bis zur 18. Minute und da hätten wir 6-1 verloren und dann hätten wir das Thema gar nicht mehr aufgemacht mit Weiser auf der 10, dann wäre das gestorben. Und wenn die rote Karte nicht gekommen wäre, hätten wir auch 6-1 oder 6-0 verloren. Muss man ganz klar so sagen. Also das Thema ist eigentlich nicht aufgegangen. Jetzt gegen Freiburg ganz schlimm. Genau das sollte Weiser ja eigentlich machen. Und man hat gesehen, er ist halt eher ein Außenbahnspieler. Das ist einfach so. Und das ist die Frage, wer, ja, Kaderplanung. Ja, Keke top. Ich hätte ihn gerne immer gesehen nach vorne, ganz vorne in der Spitze. Wir haben ja auch schon Dux auf die 10 probiert, also richtig auf die 10, hinab Keke top. Finde ich sogar eigentlich besser. Aber Dux da ganz vorne nicht hin. Aber ja, mit Gröll, ich weiß nicht, wo er spielen soll. Wenn Jimmer noch wiederkommt, der wird irgendwann auf Dauer spielen und dann wird es halt für Gröll. Ja, top kann es immer noch mal reinschmeißen. Mit Gröll wird es ganz schwer. Aber ich sehe zum Beispiel noch nicht, wofür wir ihn geholt haben. Also wir haben ihn wahrscheinlich geholt. War, glaube ich, umsonst, ne? Also deswegen hat man ihn wahrscheinlich geholt. Hat er seine Score auch gemacht, aber ja, schwierig. Also für ihn wird es sehr schwer, da richtig durchzukommen.
Also Andi Herzog war derjenige, der ihn total gelobt hat, weil das Interview habe ich auch gelesen. Das war ja auf der Pokalfeier, den Freitagabend da. Und er hat ja gesagt, dass Marco Gröll in der österreichischen Liga, ich wiederhole mich, in der österreichischen Liga der Zweitbeste, einer der Zweitbesten der letzten Saison war. Aber österreichische Liga und deutsche Liga kann man halt nicht vergleichen. Ne? Da ist halt die Relation, das geht viel zu weit auseinander. Und der Gröll, ich sehe ja auch die Chance in Hoffenheim, die er hat, wo er alleine auf ein Tor zugeht, wo er den Baumann dann anschießt. Ein guter macht ihn halt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und auch wenn er bisher immer reinkam, man hat seine Schnelligkeit gesehen. Aber sonst bin ich schon total bei euch. Warum wird ein Weiser von hinten nach vorne gepackt? Weil der Gröll halt es nicht bringt und der Ole Werner ihn nicht einsetzt. Und wir kennen auch Ole Werner. Ole Werner setzt immer auf seine Stammformation. Und deshalb bin ich bei euch. Für einen Gröll wird es richtig, richtig schwer. Und da weiß ich wirklich nicht, was Andreas Herzog gesehen hat.
Ja, vor allen Dingen, also mir stellt sich halt die Frage, du hast das, also für mich hast du das Problem nicht gelöst. Damals Füllkrug. Ja. Man hätte das damals schon mit Kleindienst hätte lösen können in der Saison. Das war wahrscheinlich finanziell nicht machbar, aber das wäre das gewesen. Aber für mich ist es immer das Gleiche. Der Hirsch hat schon gesagt, er will Top keine vorne sehen. Kann man natürlich auch machen. Man muss aber auch sagen, der braucht halt einfach eigentlich dieses Jahr zweite Liga noch, bevor der dann kontinuierlich erste Liga spielen kann, beziehungsweise vielleicht mal Halbzeiten oder ab der Rückrunde. Selbst wenn der jetzt nochmal vielleicht 1-2 Tore schießt in den nächsten 5 Spielen, alles gut. Aber ich meine, so von der Entwicklung her, das ist ja auch nichts Schlimmes. In dem Alter mit so wenig Einsätzen im Profibereich kannst du ja nicht der Durchstarter sein, sonst würdest du jetzt hier nicht bei uns sein, sondern ganz woanders. Nur es fehlt halt vorne eigentlich dieser klassische Spieler, der den Strafraum besetzt. Wir haben ja schon darüber geredet, Dux ist es nicht. Der könnte, dann ist ja auch das Thema, der könnte eigentlich auch für diesen Halbpositionen oder wie auch immer man das benennt, spielen. Dann hättest du aber Weiser da, du hättest Dux da, du hättest Gröll da, du hättest Schmied da, du könntest von mir aus Justin ja auch noch so sehen, der braucht auch ein bisschen sozusagen Abstand zum Tor, weil bringt ja nichts, wenn er im 16er kann er nicht schnell rennen mehr, hat er keine Chance, also das heißt, dass er tausende von den Spielertypen, aber sonst vorne gar keinen. Also für mich ist dieses Kaderthema und wie man das spielt, irgendwie immer noch nicht richtig gelöst.
Nee, wir haben ja auch keinen festen Grundsatz mehr, wie wir überhaupt spielen wollen. Also irgendwie erinnere mich alles irgendwie an Zufallsprodukte, die da rauskommen. Ich sag mal, gegen Hoffenheim natürlich haben wir da jetzt die Tore geschossen. Haben wir auch gut gespielt nach der Überzahl. Das hätten viele wahrscheinlich auch nicht so gut hingekriegt. Aber das war's, ne? Also das Spiel gegen Bayern, gut, sagen alle, ist außen vor. Ja, man hat aber gesehen, man kann überall mithalten. Wenn du Einsatzwille und das Allerwichtigste, ich weiß gar nicht, ob du das Thema auch noch bei dir hast, Laufbereitschaft. Also ich habe Kiel gesehen gegen Leverkusen, was die da nach dem 2-0, sind die nicht eingebrochen. Die haben aber gefightet und die kämpfen und laufen. Scheißegal, ob die verlieren, aber die kämpfen. Und das ist halt, und vor allen Dingen laufen. Und wenn wir mehr laufen, ich weiß gar nicht sehr, ob du Statistik hast, wenn wir mehr laufen, wie viele Spiele wir gewinnen, prozentual, wahrscheinlich 90, wenn nicht mehr. Und dann fangen wir da Laufen nicht mehr an. Und dann, ja, und gut, ist jetzt ein anderes Thema mit Laufen. Das hat ja, für mich ist das ein ganz wichtiges Thema. Aber ja, und das mit der Spielweise, wir haben da keinen festen Satz drin irgendwie. Und das ist ganz oft Zufall, denn schießen wir mal ein Tor. Ja, jetzt haben wir, was eigentlich für mich fast klar war, gut, dass es so schlimm kommt mit gar keinem Heimspieltor, auch jetzt nach dem Freiburg-Spiel, das ist schon ganz traurig. Und da, wie gesagt, gegen Dortmund, wenn man im Stadion war, puh, und ja, Bayern auch, ja, so geht's nicht. Und da, die trainieren jeden Tag, da muss doch irgendwo mal ein System hinterstecken, wie man spielen will. Also bei uns ist gar nicht klar, wer da irgendwo hinläuft oder wie man spielt, also das ist ganz komisch. Für mich unbegreiflich für die Bundesliga. Also da hat jede andere Mannschaft ein ja, wahrscheinlich besseres Prinzip als wir.
Also wenn einer eine Statistik zum Laufen hat, dann ist es der Sepp. Da ist der Sepp genau der richtige Ansprechpartner, muss ich schon mal sagen. Und Punkt zwei, du hast gerade gesagt, die trainieren jeden Tag. Halt, Ole Werner ist unser Trainer, die trainieren nicht jeden Tag. Die haben jeden Montag frei und wenn sie 5-0 gegen Bayern verlieren, haben sie sogar 2 Tage frei. Ne? Also wie gesagt, bitte daran denken auf jeden Fall.
Ja, also Laufleistung, ja, Joshi, ihr wisst es ja, das ist so ein Thema. Ich will es jetzt nicht unbedingt nochmal aufmachen, aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, ich muss wirklich mal ausrechnen, 90% der Spiele, dass wir die gewinnen, wenn wir mehr laufen als der Gegner, würde ich auch unterschreiben, ja, weil wir das halt meistens nicht tun. Also das ist halt immer so. Und diese 6 Kilometer, die wir jetzt letztes Mal hatten, sind auch öfter schon vorgekommen. Müssen wir jetzt die ganzen Aufzeichnungen mal durchgehen, wie oft wir schon darüber gesprochen haben. Und ich finde, das ist sozusagen, das ist aus meiner Sicht ein Teil dieses i-Tüpfelchens. Beim Romano ist es die Torgefährlichkeit oder sagen wir mal, dass der mal aus 20 Metern auch mehr als 10 km/h schießen kann. Und ich finde, bei Werder ist es halt eine kontinuierliche Laufleistung. Weil wenn man sich das so auf der Saison anguckt, dann sind wir so im Mittelfeld, so 9., 10., manchmal 12. von allen Mannschaften. Muss man jetzt aber auch dann mal gucken, wer hat wie viele rote Karten. Das beeinflusst das Thema ja auch nochmal. Aber ich glaube, mit einem mehr Einsatzwillen wäre halt nochmal möglich, weil wir sind vom Technischen oder von dieser Spielphilosophie, du hast ja auch mal gesagt, viel klein und so, machen wir das gut. Wir lösen uns auch teilweise richtig gut von hinten heraus. Aber wir laufen halt irgendwo dann nicht nochmal zusätzlich die 3-4 Kilometer mehr, um vielleicht dann auch noch weiter oben irgendwo zu landen. Weil wir ruhen uns aus meiner Sicht auf diesem spielerischen Element so ein bisschen aus. Macht sicherlich auch mehr Spaß, wenn du kombinieren kannst und ein bisschen den Gegner laufen lässt. Aber Sprints ist halt auch so ein Thema. Jetzt machen wir es doch wieder auf. Ich weiß nicht, du bist halt ständig, hast du weniger Sprints. Ja, ich weiß nicht genau, wie das gemessen wird, aber Sprints sind ja auch für die Offensive enorm wichtig. Du hast ja gesagt, Justin, wie er sich auch sozusagen den Verteidiger zurechtlegt, indem er mal was antäuscht, mal entgegenkommt und dann sich doch wieder nach hinten absetzt, also durchläuft zum gegnerischen Tor und so weiter. Das sind ja auch im Endeffekt kleine Sprints und so weiter. Und das also manchmal fehlt mir bei Werder halt auch dieser Aha-Moment, ja, Wechsel oder so. Warum wechseln zum Beispiel Köln, Agu oder Agu, Weiser nicht auch 2-3 Mal im Spiel so die Seiten, ja? Das habe ich auch zum Beispiel gefühlt nie gesehen, ja? Mag sein, dass dann in diesem Chaos so die letzten 10 Minuten alles nach vorne werfen, dass mal so ist, aber die Sachen, die man auch aus der Kreisliga kennt, ja, wechselst du mal die Stürmer, die kreuzen, hat man früher gesagt, gut, wir haben meistens nur einen Stürmer, aber also mir fehlt manchmal so ein bisschen die Fantasie, ja, man will halt dieses eine System spielen, kann ich auch gut verstehen, es ist besser als irgendwie 10 Systeme spielen zu wollen und dann kannst du nichts spielen, aber so Ole Werner jetzt mit derselben Mannschaft und so, da muss eigentlich noch ein bisschen Variantenreichtum mehr rein.
Ja, aber das Schlimme, ihr sagt ja, Entschuldigung, ein bisschen verbrannt. Er sagt ja, er wurde ja auch angesprochen, Bei vor dem letzten Spiel, ich glaube nach dem letzten Spiel gar nicht, davor schon, dass wir ja, dass sie da auch schon natürlich wieder weniger gelaufen sind, oder ich glaube nach dem Dortmund-Spiel war das, und dass sie ja jetzt auf dem letzten Tabellenplatz sind von der Laufleistung her und er hat ja stumpf abgetan. Nee, also wir sind auf jeden Fall fit. Da habe ich gleich am Scoop gedacht, ja, also wir sind also auch mit 3 Tagen Training fit und die anderen trainieren 5 Tage, aber wir sind genauso fit. Da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt, dachte, sieht er denn so wenig? Und wie du es auch schon gesagt hast, Sepp, denn die Sprints ziehen wir nicht. Das sind doch genau die Dinger, wie ich auch meine, dass der Ball da mal durchkommt, wir da hinterherziehen, wir auch mal den Weg ohne Ball machen. Das, wie du auch schon gesagt hast, in jeder Kreisliga lernt man das, mal umsonst einen Weg machen, aber dadurch entsteht irgendwann was. Und das ist, ja, mit der Laufleistung, das geht überhaupt gar nicht. Du kannst da nicht 6 gegen Freiburg, wirklich ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Da wurdest du nicht überrannt, da wurdest du nicht fertig gespielt. Die haben uns eher sogar fertig gespielt, muss man sagen. Da musst du eigentlich noch mehr rennen. Und wir laufen trotzdem 6 Kilometer. Das ist ja nicht mal eben 200 Meter. Das ist ein Riesenunterschied. Und das gegen Freiburg, das Spiel, was du unbedingt gewinnen musst eigentlich, weil das so ein Spiel auf Augenhöhe ist, zu Hause gegen Freiburg. Die Mannschaft, die ist auch nicht, ich sag mal, die Sterne vom Himmel spielt. Und dann kommt da zweite Halbzeit, wie Skop das gesagt hat, da kommt da nichts. Also auch einsatzmäßig nichts. Und das ist das Schlimme, dass man da wirklich 1-0 verlieren kann durch ein ärgerliches Tor. Kein Problem, das passiert gegen Freiburg, dafür sind die halt auch europäisch, die sind clever, können durch zum Beispiel Grifo immer ein Tor schießen, aber nee, das war nicht. Und gerade an meinem Geburtstag hat mich das so enttäuscht, ich war so sauer, am liebsten hätte ich den Fernseher da von der Wand geholt, aber kannst ja auch nicht immer machen. Dann hätte ich gar keinen Fernseher mehr. Nee, also sehe ich genauso wie du, Sepp, geht gar nicht. So, jetzt darfst du es.
Ja, danke, danke. Da springe ich natürlich auch direkt auf dem Pferd auf. Das ist ja das, und das habe ich auch schon im letzten Podcast mit Sepp zusammen gesagt. Wenn du im Stadion bist, dann siehst du ja alles auf jeden Fall. Du siehst ja nicht nur ein Drittel des Spielfeldes, du siehst ja alles. Und wenn ich dann nochmal Anfang zweiter Halbzeit sehe und sehe dann die komplette Werder-Mannschaft und sehe, wie ein Junge, der spielt den Ball nach außen und der zieht dann keinen Sprint an oder der geht nicht im Tempo, der geht dann, ne? Der spielt den Ball ab und geht. Der kommt dann niemals ins Joggen. Der geht einfach. Da denke ich, ey, was machst du da? Und auch von hinten raus dann die Bewegung nach vorne. Ich habe es gesagt, Sepp, ich kann es so wiederholen. Schlafwagenfußball, das war komplett Schlafwagenfußball. Und nochmal, es steht 0-0. Du spielst zu Hause, du spielst vor der Ostkurve, wo die geilsten Fans der Liga sind. Du weißt genau, die, egal was du machst, die feuern dich an und so weiter. Und da kommt gar nichts. Und das ist halt das Schlimme. Und da muss ich auch wieder den Trainer mit ins Boot nehmen. Fehlendes Engagement. Leo Bittencourt, der kam rein, das war der Einzige, der dann echt noch Tempo gemacht hat. Der hat nochmal 2-mal geschossen und so weiter. Da war was. Aber sonst, wie gesagt, und das kann ich halt nicht nachvollziehen, wenn du Samstags spielst und hast Mittwoch vorher europäisch gespielt. Hat wer da nicht. Wenn du Samstags gespielt hast und hast dann, was weiß ich, 3 Tage 2-mal trainiert. Nein, macht Ole Werner nicht. Ole Werner gibt er frei. Die müssen doch ausgeruht sein. Und dann siehst du wenig Laufbereitschaft. Und das geht, das muss doch das A und O, Basic. Ne? Man hat immer Basic früher zu uns gesagt. Das sind die Basics des Fußballs, dass Fußball ein Laufspiel ist und dass die laufen. Und dass sie natürlich noch niemals die Bereitschaft haben zu laufen, das geht für mich auf keine Kuhhaut. Und das kann mir auch keiner erklären. Das geht nicht. Das kann ja auch kein Trainer erklären. Der Ole Werner kann dir das nicht erklären, warum die das nicht machen. Und das ist schlimm genug, weil er ist der Führende, der an der Seite steht. Und ich würde ausflippen. Also nochmal, wie der Joschi gerade gesagt hat, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Du kannst ein Spiel gegen Freiburg immer 1-0 verlieren. Wenn du dir 90 Minuten den Arsch aufreißt, wenn du eine Chance nach der anderen hast. Und der Ball will einfach nicht reingehen. Solche Spiele gibt es, hat jeder von uns schon erlebt. Aber nicht so. Nicht so, wie du es gesagt hast, Joschi, in der Nachspielzeit, da haben sie Gas gegeben. Wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, da haben sie Gas gegeben. Wo überhaupt gar nichts mehr ging. Da haben sie Gas gegeben. Warum schaffe ich das 90
Minuten? Eine Frage noch an den Joschi dazu. Wie siehst du das mit der These, sagen wir mal, Werder macht halt mehr, einmal wenn sie müssen, zwangsweise, weil zum Beispiel Rückstand ist, oder wenn irgendwie eine gewisse Unordnung im Spiel ist, sei es eine rote Karte vom Gegner oder sei es eine rote Karte von uns. Also sagen wir mal, wenn der Matchplan nicht mehr da ist, weil halt gewisse Ereignisse sind. Letzten 15 Minuten, wo du alles nach vorne wirft, 5 Stürmer einwechselt, jetzt übertrieben formuliert, oder weil halt 10-11 gespielt wird.
Ja, also der These würde ich völlig zustimmen, dass ja das, was ich meinte mit dem, dass wir, wenn das 0-0 steht, alles normal läuft, fehlt mir da der fehlt mir der Matchplan da. Und das kommt, das hatten wir eine Zeit mal ja mal ganz schlimm, dass wir erst immer 2-0 zurückliegen mussten, bis wir überhaupt angefangen haben. Und leider Gottes läuft es mir genauso. Wir spielen mit, wir daddeln ein bisschen mit hin und her. Wie du sagst, wir lösen ein bisschen spielerisch, ein bisschen hin und her. Aber ich sag mal richtig, von bei 0-0 wollen, los geht's jetzt. Die reißen mir richtig ab, die Hürde hier. Nee, fehlt mir. Also der These stimme ich völlig zu. Wir brauchen irgendwas im Spiel immer, damit wir gewinnen können und Vollgas geben. Und da musst du als Trainer, da war Ole Werner, letzte Saison war es ja noch schlimmer, da wurde es auch immer angesprochen. Ja, so Ole Werner, ey, mein Matchplan, wir haben einen völlig festen Matchplan, den gebe ich vor. Den setzen die halt dann nicht um. Ja, aber denn, wenn ich sowas als Trainer selber sage, dann weiß ich doch, was die Stunde geschlagen hat. Also da muss doch irgendwas passieren. Aber nee, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, das muss man sich ja mal vorstellen. Also Dortmund, ja, da war es halt, da muss man sagen, da war es fast besser vor Rokenkart als danach. Hat halt auch nicht gereicht fürs Tor. Ja, und gegen Hoffenheim, ja, da ist das Spiel ja völlig in die Hose gegangen. Danach ging es dann auch. Und ja, nach Freiburg, da haben wir ein bisschen gebraucht und dann am Ende wieder Gas gegeben. Also gut, wir haben sich auch die 6 Kilometer ja vorher aufgespart, also konnten sie am Ende noch ein bisschen was raushauen. Aber ja, also ich würde der These völlig recht geben. Oder sagst du, Skop?
Jusche, du warst gegen Dortmund im Stadion und ich war gegen Dortmund im Stadion. Du warst Ostkurve Unterrang, ich war Ostkurve Oberrang. Das Stadion, die rote Karte für Dortmund kommt und das Stadion jubelt, als ob das 1-0 gefallen wäre. Du warst selber da, live. Die Fans haben so Gas gegeben, die haben so Stimmung gemacht und dann kommt von der Mannschaft gar nichts. Wir haben keine einzige Torchance gegen 10 Dortmunder. Die Torchancen haben sogar noch Adeyemi und wer war der andere? Die 2 Dortmunder hatten noch die Torchance und nicht wir. Und obwohl das ganze Stadion... Ja, ne? Genau, mal genau. Obwohl das ganze Stadion hinter dir steht. Und da, wie gesagt, Sepp, fall mir ins Wort, da fehlt mir jede Erklärung für. Wie gesagt, nochmal, das ganze Stadion, das pusht dich so nach vorne, du hast noch 12 Minuten Zeit gegen 10 Dortmunder und nichts passiert? Verstehe ich nicht.
Ja, und man sieht ja auch, dass die Dortmunder auch keine Konstanz drin hatten. Hatten wir auch schon mal thematisiert. Nochmal Trainerwechsel, alles auch nochmal irgendwie auf links gedreht. Ja, das ist halt das Thema. Und bei Hoffenheim, die waren ja auch eigentlich schon ein bisschen abgeschlagen da. Und das hat man in den ersten 18 Minuten, ich habe es angesprochen, überhaupt nicht gesehen. Nachher dann schon, als wir in Überzahl waren. Weil normalerweise eine routinierte Mannschaft müsste auch das 3-0 mit 10 Mann halt durchhalten. Zumindest nicht verlieren sollte man, auch wenn man da 70 Minuten oder so gegenspielt. Aber ja, also ja, das ist eine Fragestellung, weil wir nochmal schauen müssen, vielleicht gerne bei euch in die Kommentare reinschreiben, warum ist das so? Wie sieht das aus mit diesem Engagement? Warum brauchen die immer so ein extra, ich weiß nicht, so ein Anspitzen oder so ein Piekser mit der Nadel, dass es funktioniert? Und vor allen Dingen, das war vielleicht damals vor 10, 15 Jahren, also eher vor 15 Jahren, noch ganz gut möglich, weil die Qualität der Spieler noch besser war, dass die das auch erstmal so ein bisschen so, mal gucken, mal sehen und dann strengen wir uns doch an. Aber wir sind halt ja nicht so stark und diese reine Bereitschaft, immer alles zu geben, das ist das große Fragezeichen bei Werder. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Weil es gut, wir wollen nochmal kurz einen kleinen Ausblick machen für die U23. Jetzt nochmal ein wichtiges Spiel am Freitag und der Joschi kann uns direkt sagen, dass er auch vor Ort ist. Ne?
Genau, ich kann mir das Spiel live angucken. Wir spielen ja gegen Drochters und Assel. Wer die nicht kennt, ist ja, ich sag mal, die Gemeinde ist, glaube ich, 11.000 Mann stark. Der Ort selber hat nur ganz wenig Tausend, also ist ein kleiner Ort, spielt seit längerem schon in der Liga, halten sich wirklich gut, wer sich gut daran erinnern kann. Die haben gegen Bayern gespielt, da waren noch Ribéry und Robben, haben alle mitgespielt, haben erst Ende der Verlängerung das 1-0 kassiert. Vorher, gerade 5 Minuten vorher in der Verlängerung, ist einer von, Ende der Spielzeit, in der 88. ist einer von Drochtersen alleine auf Neuer dazu gelaufen, glaube ich, Neuer war glaube ich, im Tor. Hätte das Ding entscheiden können für Drochtersen Assel. Eine sehr konstante Mannschaft, sehr eher minimalistisch, also da kommt kein 8-2 oder 8-4 raus, sondern spielt immer 2-0, 2-1. Sind jetzt, glaube ich, auch Dritter und Bremen Vierter, also ein spannendes Duell. Wird Bremen ordentlich bohren müssen, weil die werden tief stehen und kontern, die haben auch schnelle Außenbahnspieler. Bin ich mal gespannt. Das ist ein wichtiges Spiel, können jetzt richtig oben rankommen. Havelsee hat, glaube ich, wieder gepatzt. Also ich glaube nicht, dass die das durchziehen werden. Man muss auch sagen, sind Drochtern zum Beispiel sind keine Profis, verdienen natürlich Geld, aber sind keine Profis, das sind nur unsere. Also ich hoffe auf einen knappen Sieg, denke, wird schwer und bin mal gespannt, ob die wenigstens Gas geben, die Jungs.
Ja, sehr cool. Wenn ihr also den Joshi sehen wollt, dann ist das Ganze im Stadion am Freitag 19 Uhr, glaube ich, ne, ist das Spiel. Also da
19:30 Uhr.
oder 19:30, genau. Schaut gerne mal rein. Und deswegen würde ich mich von unserer Seite erstmal verabschieden. Joshi darf nachher noch meine letzten Worte sagen, die vorletzten der Scoop. Und wir sprechen uns natürlich nächste Woche wieder. Gibt es auch wieder spannende Themen, News, Aktuelles und natürlich auch den Vorbericht dann Ende der Woche gegen Wolfsburg. In dem Sinne, ich bin raus, macht's gut, ciao.
Ja, Joschi, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Macht immer wieder Spaß, mit anderen Leuten darüber, über Werder zu reden. Und wie gesagt, wir könnten noch eine halbe Stunde weiterreden, aber es kommt immer aufs Gleiche raus. Die fehlende Laufbereitschaft, die letzten 14 Jahre nicht international gespielt, weil Werder es nie schafft, den entscheidenden Schritt weiterzumachen. Und ich glaube, wir Werder-Fans, ich würde mir mal wünschen, mit meinem Sohn international zu fahren. Okay, mein Sohn ist erst 16, er hat das ganze Leben noch vor sich. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal schaffe, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Joschi, nochmal vielen, vielen Dank und für alle Werder-User lebenslang grün-weiß.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Wie ihr auch schon gesagt habt, macht wirklich viel Spaß. Werder bietet uns immer viel Redebedarf. Ja, international, ich wäre der Erste, der mitfahren würde. Ich war wenigstens in den letzten 17 Jahren, ich war wenigstens beim letzten Spiel im West Ham Stadion. Da waren wir mit 500 Leuten, da war ich wenigstens dabei, habe wenigstens einmal internationales Feeling gespürt. Und ansonsten wirklich, macht immer Spaß, euch zu hören, macht weiter so und lebenslang grün-weiß.
Strand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir.